Das ist ein bisschen schwieriger Stoff und deswegen habe ich so ein paar Bilder mitgebracht, um euch das Thema zu untermalen und es etwas einfacher zu machen. 1. Korinther 13. 1. Korinther 13, genau. Mir geht es nicht um den ganzen Abschnitt, aber weil das wirklich so ein schönes Stück Bibel ist, werde ich es euch erstmal komplett vorlesen. Und dann den Teil, um den mir es geht, nochmal. Die meisten von euch haben das schon mal gehört, es ist eine ganz bekannte Bibelstelle über die Liebe. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich über die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden auf. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, westgetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Liebe, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte von diesen aber ist die Liebe. Das ist da das Kapitel 13, das habt ihr alle schon mal gehört. Und wenn wir das lesen, dann, was er natürlich sofort ins Gesicht springt, ist der erste Teil. Über die Liebe, die das größte ist, die alles erduldet. Der Hartwig hat mal gesagt, so je länger man mit dem Wort geht, desto mehr interessiert man sich dann für die Dinge, die einem im ersten Mal nicht so begeistert haben. Und was mich fasziniert hat, ist der zweite Teil. Und den möchte ich euch den speziellen nochmal vorlesen. Und hört mal ein Stück. Es gibt da eine, ich sag's mal vorneweg, wenn den Abschnitt der Paulus als Fünftklässler abgegeben hätte als Aufsatz, hätte er Inhalt 1 bekommen und hätte an einer Stelle wäre an der Seite ein A gewesen für Ausdrucksfehler. Und hört mal hin, ob er den Ausdrucksfehler findet. Also ich fange nochmal mit Vers 8 an. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger. Dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ich hatte es erst aus der Elberfelder und das ist jetzt eine andere Übersetzung. Wo steht das A? Gut, hab's nie gehört. Schwierig. Er hat zweimal hintereinander, in der Stelle ist zweimal hintereinander, sagt er, wir erkennen stückweise. Da bin ich irgendwie hängen geblieben und dachte, mein Paulus, der ja irgendwie ein Gelehrter war, so ein Wissenschaftler, Wissenschaftler drücken sich im Allgemeinen sehr kompliziert aus, was man an den Paulusbriefen auch sehr schön sehen kann, aber sie sind gleichzeitig auch sehr präzise. Und er wiederholt ja etwas zweimal und dachte ich, ah, da muss was dahinter stecken. Wir erkennen stückweise. Und um das stückweise Erkennen soll es heute ein Stück gehen. Weil ich glaube, dass das Erkennen von Dingen ein ganz wesentlicher Schlüssel ist, dass wir im Glauben vorankommen und in unsere Berufung kommen können. Wenn wir nichts erkennen können, dann gehen wir irgendwo in eine ganz falsche Richtung. Über Erkennen, denke ich, reden wir über drei Dinge. Also Gott erkennen, uns selbst erkennen und unseren Nächsten oder sagen wir unsere Umwelt erkennen. Also das Erkennen ist ein ganz zentraler Teil. Und vorhin hat der Christian das Wort, glaube ich, aus Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus auch sagt, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich habe aber. Das heißt, Gott zu erkennen, wie er ist, ist ein ganz zentraler Punkt, wie wir im, also worauf unser Glauben gegründet ist. Wenn wir Gott nicht kennen, ist der ganze Glaube, man könnte fast sagen, nichts. Dann trifft es auf uns zu, das, was Hiob gesagt hat, ich habe dich vom Hörensagen gekannt. Aus dritter, aus fremder Quelle. Das heißt, selbst Gott zu erkennen, wie er ist, ist der absolute Schlüssel dafür, um wirklich lebendigen Glauben aufzubauen. Und ich denke, wir haben da alle mehr oder weniger Probleme damit. Und das denke ich nicht nur, sondern das steht hier drin. Das steht hier drin. Wir erkennen nur stückweise. Das heißt, wir erkennen uns selbst nur stückweise. Wir erkennen unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Umgebung, unsere, die Situationen nur stückweise oder unvollständig oder falsch. Ja, und wir kennen Gott. Alles ringsherum. Wir haben ein Problem, Dinge zu erkennen. Vielleicht erst nochmal, was meint das? Also was redet man eigentlich Erkenntnis? Und da habe ich eine Bibelstelle gefunden, die hat mir ohne Ende gefallen. Deswegen lese ich es euch mal vor. Das ist Psalm 19, Vers 27. Da steht das Wort Erkenntnis drin. Lass davon ab, auf Unterweisung zu hören, mein Sohn, wenn du von den Worten der Erkenntnis doch abweichen willst. Das steht im Psalm. Also auf unsere heutige Situation übertragen, wenn du sowieso nie machst, was du hörst, dann spart dir das Zuhören. Ganz brutal ausgedrückt. Also das heißt, es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied davon, etwas zu hören und zu verstehen im Ohr und Erkenntnis. Also Erkenntnis ist was anderes. Erkenntnis ist nicht, ich habe in der Schule gesessen und jemand hat mir irgendwie das Periodensystem der Elemente vorgemalt, so mit Wasserstoff und Stickstoff und dergleichen, und das hat nichts mit Erkenntnis zu tun. Ne? Es steht auch an anderen Stellen, dass Erkenntnis im Geist ist. Jesaja 11,2, eine ganz bekannte Stelle, die Voraussage auf Jesus, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis. Das ist also ein Geist, das ist eine geistliche Geschichte, Erkenntnis. Und wie gesagt, eine relativ zentrale Sache. Wenn wir nur stückweise erkennen oder wenn wir so ein Problem haben mit dem Erkennen, dachte ich mir so, das ist wirklich blöd. Weil woran erkenne ich denn dann, dass ich etwas falsch erkenne? Also ich bin irgendwo, das ist ein Blindflug. Man trifft häufig Menschen, denen man Dinge erzählt und sagt, guck mal, das ist so und so. Und der guckt einen groß an und sagt, weiß nicht, von was du redest. Der kann es einfach nicht sehen. Und das ist wirklich blöd. Und ich habe dann mich selber gefragt, wo sind denn die Dinge, wo ich Dinge unter Umständen ganz falsch sehe? Also wie ich Gott ganz falsch sehe. Und da dachte ich, oh, er musste der Sache mal nachgehen. Und zum Glück steckt in diesem Bibeltext ganz massiv Anleitung und Hilfestellung, wie wir das Problem umschiffen können. Ganz massiv. Also, wenn ich einmal zu der Erkenntnis gelangt bin, dass das stimmt, was hier drin steht, dass wir nämlich nur stückweise erkennen, dann habe ich schon mal die Hälfte des Weges geschafft. Also es ist kein Problem, Dinge falsch zu sehen, wenn ich weiß, dass ich sie falsch sehe. Es ist kein Problem, Dinge falsch zu sehen, wenn ich weiß, dass ich sie falsch sehe. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Habt ihr vielleicht alle schon mal gesehen, so in Filmen, wenn Indianer mit so einem Stock Fische fangen. Ja, die stellen sich ins Wasser, schauen auf die Fische und dann hauen die mit dem Stock drauf und haben den Fisch an dem Stock. Wenn ihr das macht, werdet ihr feststellen, es funktioniert nicht. Er wird definitiv ungefähr 10 cm neben dem Fisch reinhauen, weil durch die Brechung des Wassers ihr den Fisch an der falschen Stelle seht, wo er wirklich ist. Das ist sehr frustrierend, wenn man das erst einmal macht, weil man sieht das, wie cool das ist. Auch die Bären, manchmal gibt es so einen Naturfilm, der Bär, der haut mit seiner Pranke rein, der Fisch fliegt durch die Luft, der schnappt ihn sich, ist eine cool. Und wenn wir das mal probieren oder unseren Kindern zeigen wollen, das haut nicht hin. So, die Indianer, die haben das aber gelernt. Sie haben gelernt, dass sie falsch sehen. Sie haben gelernt, dass sie den Fisch ungefähr 10 cm wegsehen und deswegen hauen die 10 cm neben der Stelle ihr Stück Holz in die ins Wasser, wo der Fisch ist. Und der Fisch ist dran. Ich möchte euch ein Stück einladen, diesen von den Indianern zu lernen und so ein Stück zu erkennen. Und darum soll es heute gehen, wo wir und wie wir falsch sehen, wie wir gewisse Dinge falsch sehen, wie in unseren Gedanken ich sag mal, Abbildungsfehler da sind. Das heißt, unser Gedanken ist etwas, was in der Realität ein kleines Stück anders ist. Das ist das, was das hier meint, worum es dem Paulus ging. Dass wir die Sache ein Stück anders sehen. Und wenn wir das können, wenn wir also genau wissen, aha, so sehe ich, was weiß ich, so sehe ich Gott. Und Gott ist aber eigentlich 10 Zentimeter weiter rechts, blöd ausgedrückt, aber da ist eigentlich ein Stück anders, dann hilft uns das nach einer Weile, werden wir, wenn wir uns das immer wieder vor Augen machen, werden wir so wie die Indianer, dass wir dann intuitiv genau wissen, wie Gott ist, obwohl wir es erstmal von unserer Umgebung und von anderen anders hören. Das ist der Trick. So, wie geht das nun? Also was sind sozusagen die... Was ist der Weg, um dies zu erkennen, wo wir einfach Dinge falsch sehen? Und wenn wir in den Text nochmal reinschauen, dann finden wir einen ganz wesentlichen Hinweis und der steht in Vers 12. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel oder undeutlich wie in einem Spiegel. Das ist unterschiedlich übersetzt worden in den verschiedenen Bibelübersetzungen, deutet aber darauf hin, wir sehen wie in einem Spiegel. Und ich habe mir jahrelang so vorgestellt, so was das meint, ist das undeutlich. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Drück mal auf den Knopf. So. Da habe ich mir gedacht, so ein Bild, das ist so ungefähr das. Also, so, ja, unscharf. Man kann so ein bisschen die Umrisse erahnen, aber ob das jetzt die Tabea oder die Annemarie ist, weiß man nicht so richtig. Es ist offensichtlich irgendwas mit dem Kind. Also wir sehen unscharf. Das habe ich jahrelang gedacht. Und irgendwann macht es bei mir mal Klick und sagt, nee, das stimmt nicht. Wir sehen nicht so durch einen Spiegel. Das heißt, wir sehen auch Gott nicht undeutlich. Wir sehen Gott nicht so. Wir können, wenn man jetzt mal nochmal drauf klickt, dann ist es durch die Auflösung des Bildes, also das ist es. Ein Spiegel, also Nummer eins ist, die heutigen Spiegel sind, ist das hier. Also gibt es durch Handy, ist das eine Spiegel-App drauf. Ich wollte erstmal noch einen Spiegel mitbringen, um euch das zu zeigen. Ist klar, ne? Also ein Spiegel, den halte ich vor mir und dann kann ich das sehen. Und ich kann in der Tat mit einem Spiegel sehen. Also wenn ich mich jetzt hier rumdrehe und den Spiegel so ein bisschen drehe, dann sehe ich Dinge. Also es ist möglich, durch einen Spiegel zu sehen. Ich habe mich extra belesen, dass zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat und auch Paulus, die Menschen schon in der Lage waren, erstaunlich gute Spiegel zu produzieren, also was das Spiegelbild betrifft, das war scharf, das sah so aus wie das hier. Das, was sie nicht konnten, waren große Spiegel zu machen, also mannshohe Spiegel. Das konnten sie nicht, weil sie nie in der Lage waren, über so eine große Fläche eine plane Fläche zu bauen. Also die Spiegel, das sieht man noch auf so alten Vasen, das waren so Handspiegel, wie wir es manchmal auch noch haben, mit so einem kleinen Loch, so rund, und damit haben sich die Frauen beim Pudern angeschaut. So, und dieses Bild verwendet Paulus, um uns klar zu machen, wie wir falsch sehen. Und da gibt's insgesamt, mal zählen, gibt's 6 Dinge, die wir falsch machen, wenn wir die Dinge durch einen Spiegel anschauen. Also das erste, was einem auffällt, wenn wir Dinge durch einen Spiegel anschauen, ist, wir laufen extrem Gefahr, erstmal nur uns selbst zu sehen. Also wir müssen uns bewusst entscheiden, den Spiegel irgendwie zu verdrehen, um anderes als uns selbst zu sehen. Es gibt da eine Stelle in den Sprüchen, das ist, ich habe es extra nochmal geändert, Sprüche 27, Vers 19, im Spiegel des Wassers erkennt man sein Gesicht und im Spiegel seiner Gedanken erkennt der Mensch sich selbst. Die andere Stelle muss ich jetzt mal noch raussuchen, 27, 16, Moment. Das heißt, wir laufen ganz groß Gefahr, wenn wir andere Dinge anschauen, uns selbst zu sehen. Das heißt, wenn wir Gott und seine Größe anschauen, dann filtern wir das immer ein Stück durch, was können wir denn? Und wir fallen häufig in die Falle, dass wir Gott gewisse Dinge nie zutrauen, weil sie in unserer Vorstellung wir sie nicht können. Wir haben auch sehr häufig, laufen wir Gefahr, dass wenn wir andere Menschen anschauen, wir unser eigenes dort hinein projizieren. Also das, was wir von dem anderen erwarten, ist das, was wir von uns selbst gerne erwarten würden. Der Spiegel macht es uns sehr, sehr leicht, uns selbst zu sehen. Ganz normal, ich stelle den Spiegel vor mich und ich sehe mich selbst. Und ich muss mich entscheiden, den Spiegel ein Stück zu verdrehen, damit ich auch mal noch was anderes sehen kann. Also die erste Gefahr des nicht so richtig gut sehens ist, wir haben immer wieder unser eigenes Gesicht im Bild, sozusagen. Also selbst übrigens, wenn ich den Spiegel so drehe, ich muss den wirklich, es gibt nur einen ganz kurzen Moment, wo ich tatsächlich mein Gesicht gar nicht mehr sehe und dann nur noch das sehe, was sozusagen hinter mir ist, also was ich sehen würde. Im Allgemeinen, mein Gesicht ist immer mit dabei. Es ist also eine echte Mühe, ich muss mich entscheiden und ich muss aktiv Dinge betrachten und sagen, okay, ich muss mein eigenes Denken daraus machen. Wie wir das machen, wir kommen dann nochmal dazu. Aber wollen erstmal so die sechs Punkte zusammensammeln. Wie wir mittels des Spiegels falsch sehen. Also das erste hatten wir jetzt, große Gefahr, nicht immer, aber große Gefahr, uns immer selbst zu sehen und unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Wünsche auf andere zu projizieren, auch auf Gott zu projizieren. Unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Erwartungen, unsere eigenen Möglichkeiten auf Gott zu projizieren. Und dann sehen wir eben nicht so richtig, wie Gott wirklich ist. Das zweite, was man mit dem Spiegel ist, und da kannst du nochmal einen Knopf drücken, so, ist, dadurch, dass der klein ist, sehen wir nur einen kleinen Teil. Machen wir einen Klick. Also zum Beispiel sowas. Wenn ich jetzt dieselbe Szene mir nochmal in meinem kleinen Spiegel anschaue, dann sehe ich immer nur einen kleinen Teil. Ich sehe nur einen kleinen Teil der Wahrheit. Wie gesagt, hängt nicht damit zusammen, dass wir irgendwie besonders blöd werden. Es steht so im Wort, dass das so ist. Und interessant ist, dass hier sogar eine Idee dahinter steckt. Weil nämlich jemand anders unter Umständen einen ganz anderen Teil sieht. Und noch jemand anders wieder was anderes. Die Einschränkung in unseres Gesichtsfeldes durch den Spiegel führt dazu, dass wir einen kleinen Teil sehen und damit die Informationen der anderen brauchen. Ich glaube, wenn man jetzt nochmal drauf drückt, kommt dann das ganze Bild, genau. Und wenn hinreichend viele Leute ihr Puzzlestück zusammenpacken, dann sehen wir die ganze Szene. Wir haben schon mal drüber gesprochen, dass es Gottes absoluter Wille ist, dass wir in Gemeinschaft leben. Und hier wird es ganz offensichtlich oder mal greifbar in Bildern, wenn wir tatsächlich alle nur mit so einem kleinen Handspiegel sehen, dann kann keiner von uns das ganze Bild komplett sehen. Jeder sieht einen Teilaspekt und der Teilaspekt des Ganzen, jeder Teilaspekt zusammen ergibt dann das Ganze. Ein schönes Beispiel dafür ist die Bibel selbst. Es gibt 4 Evangelien. Ja, warum 4? Das sind ja auch noch unterschiedlich. Und dann gibt es besonders Schlaue, die dann auch noch sagen, das ist der Beweis, dass das alles Mist ist, weil da stehen ja unterschiedliche Dinge drin. Nee, in den Evangelien stehen Dinge drin, die in allen, es gibt Szenen, die in allen 4 Evangelien stehen. Und dann hat jedes Evangelium einen besonderen Schwerpunkt. Das eine beschreibt Jesus als Messias, das Lukas-Evangelium als historische Person und so weiter und so fort, als Gottes Sohn. Und dadurch bekommt man von 4 Seiten ein Bild. Also, wenn ich jetzt mal sagen würde, beschreibt mal diese Flasche, dann würden wir wahrscheinlich alle sagen, ja, erstens durchsichtig, zweitens ein bisschen Wasser drin, oben geht's rund, Stöpsel drauf. Und es steht Bad Pampra vorne drauf. Ich würde das Gleiche sagen, würde sagen, es steht Medium, natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt drauf. Weil ich halt einfach anders drauf sehe. Wer hat recht? Der, der sagt, da steht Brambacher drauf, Bad Brambacher, oder der, der sagt, es steht Medium drauf. Das haben beide recht. Um eine Sache umfassend betrachten zu können, müssen wir einfach mehrere Blickwinkel akzeptieren. Und wir müssen auch akzeptieren, dass jemand anders eine Sache erstmal anders sieht. Das gehört dazu. Wie häufig haben wir über irgendetwas, ob im Glaubensding oder im normalen Leben, eine Meinung und dann kommt ein anderer und hat eine andere Meinung. Und dann ist natürlich sofort erstmal klar, also ich habe Recht und er hat Unrecht. Dann kommt der Nächste dummerweise dieselbe andere Meinung. Wir haben schon Leute erlebt, die sind der Meinung, dass sie es mehr wissen wie 20, 30, 50 andere Menschen, die alle einen Blick auf die Dinge haben. Spätestens dann müsste man ja mal kommen und sagen, Moment mal, vielleicht bin ja ich derjenige, der falsch sieht. Aber das ist halt ganz, ganz schwer, weil wir uns halt selbst so schwer erkennen können. Weil wir das, an der Stelle haben wir echt ein Defizit. So, und Gott hat das mit Absicht so gemacht, dass wir nur ein kleines Stück sehen mit dem Spiegel und dass wir den anderen brauchen. Es ist nicht möglich, Gott in seiner Gesamtheit zu erkennen, wenn wir das ganz allein machen. Aber unser Teil umgedreht ist auch gebraucht. Und ganz davon abgesehen, dass selbst wenn ich so ein kleines Karree von Gott sehen würde und es richtig scharf sehen würde, reicht das schon mehr als genug aus, um Kompass für mein Leben zu sein. Aber es gibt noch mehr. Und die verschiedenen Aspekte, insbesondere weil wir, wenn wir halt sehen, immer so unser Gesicht mit drin haben, alles zusammen führt dann dazu, dass wir die Dinge so sehen, wie sie hoffentlich wirklich sind. Und bei den Dingen nochmal Gott selbst, mich selbst und meinen Nächsten. Also die Gemeinde ist sehr gut geeignet und eigentlich das einzige mir bekannte Mittel, um diesen Abbildungsfehler zu vermeiden. Okay, also der zweite Teil war, wir sehen immer nur einen Teil der Wahrheit. Den allerdings sehen wir relativ scharf. Weil, wie gesagt, der Spiegel ist klar. Das nächste ist, machen wir nochmal, das ist auch ein Beispiel, oh, das ist dunkel, das kann man nicht richtig sehen. Schade. Also wenn man kann so ein bisschen so ein Flugzeug erkennen. Ne? Hatte gedacht, dass man das ein Stück besser sehen kann, aber nicht so schlimm. Nee, ist eigentlich nur ein kleiner Joke dabei. Das nächste, was wir mit dem Spiegel, das Problem, was wir mit dem Spiegel haben, ist, wir sehen das, was wir sehen wollen. Also wenn ich durch Drehen des Spiegels Dinge angucken kann, dann entscheide ich, was ich sehen will. Und ich entscheide auch, was ich nicht sehen will. Kommt euch das irgendwo bekannt vor? Da schon mal Leute getroffen, die permanent manche Dinge in ihrem Leben nicht sehen wollen und immer auf das andere schauen. Ich kenne solche Leute und mich motiviert das immer ganz, ganz stark, dann auf mich selbst zu denken und sagen, wo bist denn du derjenige? Wo schaust denn du manche Dinge ganz bewusst nicht an? Also die Gefahr des Spiegels besteht darin, wir müssen aktiv den Spiegel bewegen, aus unserem Gesicht raus, und wir sehen tatsächlich nur die Dinge, die wir wirklich sehen wollen. Fein gesagt, andere sehen unter Umständen was ganz anderes, nämlich das, was wir nicht sehen wollen. Das ist also wieder ein ganz, ganz drängender Hinweis darauf, wir brauchen die Gemeinschaft untereinander und auch die Möglichkeit, uns da auszutauschen, und wir brauchen entsprechend Demut, würde ich es mal nennen, die Meinung des anderen ja fast höher zu achten wie die eigene. Insbesondere, wenn es davon mehreren kommt, weil die ja mehrere so Punkte haben. Ja, wenn ich nur so ein kleines Ding sehe, und wie gesagt, man könnte dort so ein Flugzeugrumpf einer 747 erahnen mit einem Flügel dran, dann kann man auch manchmal total schief geleitet werden. Wenn man jetzt noch drauf drückt, sieht man das gesamte Bild und dann kommt da plötzlich eine ganz andere Aussage raus, dass da jemand vor der Landebahn lang fährt. Ne? Also das ist eine echte Gefahr. Und wir schützen uns vor der Gefahr, indem wir die Meinung von anderen in der Gemeinde auch mit in unseren Erkenntnisprozess reinnehmen. Der nächste Punkt, wo wir nicht richtig sehen, ist, wer von euch meldet sich mal, wer mal in den USA ein Auto gefahren hat? Gibt es da ein paar? Immer ein paar. Wenn man dort in den Rückspiegel schaut, dann steht dort ein Satz. Kann den jemand zitieren? Gut. Objects in mirrors are closer than they appear. Auf Deutsch, die Objekte im Spiegel können näher sein, als sie erscheinen. Die Erkenntnis daraus ist, ein Spiegel gibt uns wenig Informationen über Entfernungen. Wenn wir Dinge im Spiegel sehen, dann laufen wir extrem Gefahr, dass wir Dinge als viel weiter weg sehen, als sie eigentlich sind. Und dass wir Dinge unter Umständen als viel näher sehen, als sie eigentlich sind. Es gibt dann eine Bibelstelle, wo man so ein Stück Gottes Gedanken darüber ahnen kann. Und zwar steht die im 5. Mose. Fünfter Mose 30 ist das. Und da geht es darum, über das Gebot Gottes. Und wahrscheinlich war das so, dass die Leute zu der Zeit, also Mose und Josua, die hatten so in ihrem Herzen, das ist alles ganz weit weg. Das ist ganz weit weg, ganz kompliziert. Wenn man sich das Wort durchliest, dann ist das gerade im 2., 3. Mose ganz, ganz schwere Literatur, wenn es darum geht, wie da geopfert wird und sowas. Das ist also wirklich nicht so ganz ohne. Und dann kann man hier so ein Stück Gottes Herz ahnen, wenn er dann sagt, ab Vers 11 in 1. 5. Mose 30, dieses Gebot, das ich dir gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und es ist dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen und es holen, um es zu hören, dass wir es tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren, um es zu holen. Sondern ganz nahe ist dir das Wort. Das ist die Stelle, auf die mir es ankommt. Ganz nahe, es ist in deinem Munde und es ist in deinem Herzen. Warum sagt das Gott hier mit so einer Prägnanz dahinter? Weil offensichtlich diejenigen, zu denen er das sagt, nicht so das Gefühl hatten, als ob es in ihrem Mund und im Herzen ist. Vielleicht kennt ihr die solche Gedanken, die man manchmal hat, oh Gott, ist ganz weit weg. Ist ganz furchtbar weit weg. Es gibt da so diese schöne Stelle, meistens so eine Postkarte mit so Sand und dann sind da so ein paar Spuren im Sand und dann gibt's diese Geschichte, Herr, wo warst du in den schwierigen Situationen meines Lebens? Da war ja nur, da waren deine Fußstapfen gar nicht mehr neben meiner, da warst du also nie da. Und dann die Antwort vom Herrn, an der Stelle habe ich dich getragen, deswegen ist nur ein Fußstapfen da. Das ist ein ganz übliches Ding, dass wir, wenn wir in schwierigen Situationen des Lebens sind, Gott irgendwie weit weg ist. Und ja, das hängt mit diesem, wir erkennen nur stückweise zusammen. Genau in den Momenten haben wir einfach, sehen wir durch den Spiegel und wir sehen Gott viel weiter weg, als es ist. Umgedreht sehen wir Dinge unter Umständen weiter weg, als sie eigentlich sein sollten. Ich denke manchmal unsere Gedanken zum Thema Erweckung, dass wir im Dienst sind für andere. Ja, das kommt mal, sind wir alle davon überzeugt, ne? Durch die Bank weg. Ja, 10 Jahre, also so in der Größenordnung so 10, 15 Jahre fühlen wir uns dann langsam sicher und sagen, ja, das kommt schon mal. Dann mal, wenn ich mal groß bin, erwachsen bin, reif bin, alles gelernt habe, die Bibel in auswendig kenne, dann wird mich der Herr gebrauchen. In ferner Zukunft. Vorsicht! Objects in mirrors are closer than they appear. Die Bilder im Spiegel sind manchmal näher, als es dir erscheinen. Unter Umständen ist das, was so in unserer gefühlten Wahrnehmung ganz weit weg ist, ist schon viel, viel näher. Wenn das stimmt, dass wir das tatsächlich nur stückweise erkennen und das Problem halt der Spiegel ist, durch den wir sehen, ist das eine klassische Falle. Wir sehen Dinge entweder zu weit weg oder zu nah weg. Also ein Spiegel gibt uns in Bezug auf Entfernung wirklich keine guten Informationen ab. Das Letzte ist, dass, da kommt jetzt ja nichts mehr, das war es jetzt schon, da habe ich nichts gefunden, ein Spiegel verzerrt in Größe. Also wir sehen, kleine Dinge sehen wir relativ gut, aber es gibt so auf so Jahrmärkten, habt ihr das schon mal gesehen, da gibt es so Spiegelkabinette, wo die dann die Spiegel so ein bisschen wellen, dann ist man entweder ganz dick oder ganz dünn oder ganz schräg oder wie auch immer. Das ist dort natürlich maßlos übertrieben, aber das ist eine Eigenschaft eines Spiegels auch, dass er Objekte irgendwie verzerrt, also größer darstellt, als sie eigentlich sind. Man erinnere, zu der Zeit des Alten Testamentes, die hatten nur kleine Spiegel und wenn die größere Spiegel machen wollten, dann haben die nie plan hingekriegt. Das heißt, es gab immer genau diesen Effekt, dass Dinge entweder zu groß waren oder zu klein waren oder verzerrt waren. Das ist auch was ich so sehr bei mir, und ich denke, ihr könnt das auch nachvollziehen, dass wir manchmal Dinge, also Probleme im Allgemeinen viel, viel größer sehen, als sie eigentlich sind. Wir sehen Gottes Möglichkeiten, diese Probleme zu lösen, unter Umständen viel, viel kleiner, als sie eigentlich sind. Wir haben halt einfach eine verzerrte Wahrnehmung. Ja, das Letzte, was man natürlich noch hinzufügen müsste, ist, man muss den Spiegel noch putzen, dass man was sehen kann. Das gehört auch mit zur Wahrheit. Also ein dreckiger Spiegel ist, selbst wenn der Spiegel uns nur stückweise Erkenntnis schenkt, so schenkt er uns doch immerhin stückweise Erkenntnis. Was immer noch besser ist wie gar keine. Und deswegen muss man den noch putzen und pflegen. Ja, und zudem, das wäre sozusagen der nächste Teil dann, was machen wir nun jetzt mit der Erkenntnis? Aber ich will es ja erst nochmal zusammenfassen. Die Aussage im Korinther ist, wir haben bei dem Erkennen von Gott, von uns selbst und von unseren Mitmenschen ein Problem. Und das Problem ist, dass wir schlecht sehen können. Also unsere eigenen Fähigkeiten, Dinge zu erkennen, sind sehr stark eingeschränkt. Nebenbei, wer diese Erkenntnis hat, hat die halbe Miete schon gewonnen. Das große Problem ist, wenn Menschen tatsächlich denken, dass sie alles genau immer richtig sehen. Das ist das Problem. Wenn wir an dem Punkt sind und erkennen, okay, ich weiß ja, ich habe Probleme, Dinge zu sehen. Und ich muss selbst meine eigene Sicht auf Dinge hinterfragen. Und das mache ich am besten mit anderen Menschen, die auch an den Herrn glauben, weil ich da sinnvolles Feedback bekomme. Wenn ich dort bin, bin ich schon mal einen Riesenschritt weiter. So, also das ist die erste Erkenntnis. Erste Erkenntnis? Wir erkennen nur stückweise. So, und die zweite ist, dass wenn man weiß, wie man falsch sieht und wo man eingeschränkt ist, wenn man das genau weiß, ist das weniger ein Problem. Da erinnert ihr euch in Zukunft an den Indianer mit dem Stock. Wenn ich also genau weiß, dass ich 10 cm daneben hauen muss, treffe ich den Fisch. Auf uns übertragen, wenn wir an den Dingen, die wir im Glauben und auch im ganz normalen Leben wissen, wo wir falsch denken, können wir das kompensieren. Und die Bibelstelle gibt uns Hinweise, wie wir falsch denken. Erstens, Gefahr, nochmal wiederholt, ne? Erstens Gefahr, immer mein Gesicht zuerst, also ich filtere alles über meine eigene Persönlichkeit, so wie ich bin, projiziere ich auf andere und auch auf Gott, auf meinen Mitmenschen. Das zweite ist, ich sehe nur einen ganz kleinen Teil der Wahrheit. Das dritte ist, ich entscheide sogar noch selbst, welchen Teil der Wahrheit ich sehe und blende Dinge aus. Der Spiegel gibt mir sehr schlechte Informationen in Bezug auf die Entfernung von Dingen. Und der Spiegel gibt mir auch nicht so perfekte Informationen drüber, über die Größe von Dingen. Das sind die 5 Sachen. Ja, was machen wir jetzt damit? Das Erste, wenn wir über Erkenntnis reden, so stückweise sie auch sein mag, müssen wir uns erstmal darüber informieren, wo kommt denn das her? Also was ist die Grund aller Erkenntnis, selbst wenn sie nur stückweise ist? Und sie kommt natürlich vom Herrn. Er hat sie uns gegeben. Jesus, haben wir gesagt, auf ihm ruht der Geist der Erkenntnis. Und wir, auch wenn wir wissen, dass wir nicht so gut sehen, brauchen immer noch den Teil, Gott auch dafür zu bitten. Es ist diese, gibt es eine Bibelstelle, die Eingeweihten in der Gemeinde kennen das grüner Zettel aus Epheser, dass uns der Gott unseres Vaters gäbe den Geist der Weisheit und Offenbarung und Erkenntnis seiner selbst. Und sehende Ohren des Herzens. Steht im Epheserbrief. Und wie gesagt, die den Originalzettel haben, haben einen grünen, wo das mal drauf gedruckt worden ist. Und es gibt wohl diverse andersfarbige Nachdrucke dieses Zettels. Ich muss mal schauen, also jetzt kann ich entweder glänzen oder nicht glänzen. Ich bin sehr glücklich. Moment. Also für die es nicht wissen, das ist der originale grüne Zettel und hier hinten drauf steht: Wir bitten dich, Gott unseres Herrn Jesus Christus, Vater der Herrlichkeit, gib uns den Geist der Weisheit und Offenbarung und Erkenntnis. Bitte erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir wissen, was die Hoffnung deiner Berufung, was der Reichtum deiner Herrlichkeit, deines Erbes für die Heiligen und was die überragende Größe deiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach Wirksamkeit der Macht deiner Stärke. Wir bitten dich, dass wir mit der Erkenntnis deines Willens erfüllt werden, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um dir würdig zu wandeln zu deinem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsen durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht deiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, dir, dem Vater danksagend, der uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Du hast uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Epheser 1:17-19 und Kolosser 1:9-13. Also das ist das, der grüne Zettel, für die, die es nicht wussten. Ja, bei all dem Akzeptieren, dass wir Dinge falsch sehen, ist alleine das, was wir sehen, hat man vorhin gehabt, reicht schon enorm aus, um uns Informationen zu geben über Gott und auch um Teil des Puzzles für andere zu sein. Also wir müssen und können Gott darum bitten, uns Erkenntnis zu geben. Daraus schlussfolgert auch ein Stück, dass es offensichtlich nicht sehr zielführend ist, sich Erkenntnis zu erkämpfen. Also es gibt doch Menschen, die nehmen das Buch und jetzt kämpfen sie gegen das Wort, indem sie es lesen und hinterfragen und durchgrübeln und dergleichen, um da Erkenntnis rauszuziehen. So macht man das mit Physiklehrbüchern. Von mir aus auch Mathe oder sowas. Bei dem Wort ist es ein Stück anders, weil die Erkenntnis, die aus dem Wort kommt, hängt eben mit dem Geist der Erkenntnis zusammen und deswegen ist es nicht unmöglich, aber sehr, sehr mühsam, durch unseren Verstand, so wie wir in der Schule Dinge lernen, zu den Erkenntnissen zu kommen, von denen Jesus spricht, ich habe meinen Vater erkannt. Das ist was, was übernatürlich ist und das passiert durch Gebet. Also das Erste ist, wir müssen zur Quelle der Erkenntnis kommen, wohl wissend, dass wir mit ganz kleinen Tassen ankommen zum Abschöpfen der Quelle. Also wir kommen nicht mit der großen Badewanne, die voll wird, aber wir kommen mit einer Tasse. Aber die Tasse ist wichtig, weil 100 Tassen zusammen machen den Eimer voll. Aber die Tasse muss voll sein und wir können dahin gehen. Ja, und das Zweite ist, wir brauchen Beziehung. Wir brauchen Beziehung. Wir brauchen Gemeinde, wir brauchen Gemeinschaft untereinander, um dieses Erkenntnis- oder Sehproblem zu lösen. Und wir sollten uns wirklich sehr davor hüten, das gering zu schätzen. Und zwar in aller Facette. Also auch jemand, der vielleicht deutlich weniger lange im Glauben steht oder deutlich weniger oft in der Bibel liest, den kann Gott gebrauchen, um uns ein kleines Stück des Puzzles zu geben. Also Gott hat sogar einen Esel gebraucht. Das gibt mir immer so ein bisschen Hoffnung, dass er sagt, da kann er mich auch gebrauchen. Also wenn er einen Esel hat gebrauchen können für sein Reich, dann kann ich so unbenutzbar nicht sein. Und ich denke mal, ihr könnt euch alle oberhalb des Esels einschätzen. Und das ist eine echt gute Nachricht. So, bei der Gemeinschaft sind wieder zwei Dinge, die da eine Rolle spielen, nämlich geben können und nehmen können. Also viele von uns haben sehr hervorragende Geberqualitäten. Wie sieht es denn mit unseren Nehmerqualitäten aus? Also wie sieht es denn mit unserer Fähigkeit aus, uns mal was sagen zu lassen, was jetzt gerade nicht in unsere Welt passt? Man bedenke ja immer, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann glaube ich ja, dass das die Wahrheit ist, sonst wäre ich ja nicht davon überzeugt. Ist ja irgendwie normal, ne? Und dann kommt jemand und sagt, denke, da liegst du auf dem Holzweg. Das zwickt. Das zwickt. Wenn wir aber davon überzeugt sind, dass diese große Überzeugung, die ich habe über eine gewisse Sache, unter Umständen eben nur ein Teil der Wahrheit ist, fällt es uns ein kleines Stück leichter. Jemand, der, das ist kein Spruch aus der Bibel, sondern das hat ein Philosoph mal gesagt, Beziehung ist der Spiegel, in dem wir uns selbst so sehen, wie wir sind. Ich habe das gedacht, das ist sowas von Wort, das muss eigentlich oben in der Bibel stehen, vielleicht findet ihr es sogar irgendwann mal. Weil das ist tatsächlich wahr. Und eigentlich sind alle Sprüche, die irgendwelche wichtigen Leute in der Geschichte irgendwann mal losgelassen haben, kann man auf Dinge in der Bibel zurückführen. Gibt es nichts, was nicht schon mal da war. Aber die Beziehungen sind uns, das sind wieder ein Spiegel. Also das war reiner Zufall, als ich das gefunden habe, dann taucht das Wort Spiegel noch auf, dachte ich, ne Bingo. Das passt ja wunderbar. Die Beziehungen zu anderen, die führen uns auch ein Stück den Spiegel vor Augen, wo wir uns wieder zurücksehen, durch den anderen. Das ist ganz wichtig. Also wenn wir uns selbst ansehen, sehen wir halt unter Umständen ein Zerrbild durch unseren eigenen Spiegel. Aber die anderen sind im Allgemeinen, geben uns da eine Menge Informationen. Man muss das natürlich auch ein Stück werten können. Ne? Ohne dass jetzt, ist jetzt nicht so, dass alles, was wir selber wissen, alles Blödsinn ist und nur die anderen immer recht haben. Aber im Allgemeinen fallen wir sehr schnell in die Gefahr, sehr überzeugt zu sein von Dingen, Glauben, wie auch immer, und dann die Meinung des Nächsten nicht so hoch zu schätzen. Und die Bibel gibt ja Aussagen darüber, wie wir unseren Nächsten sehen sollen. Einer achte den anderen niedriger als sich selbst. Ach, den höher als sich selbst. Ja, wir brauchen diese Erkenntnis, die aus der direkten Quelle kommt und wir brauchen die Erkenntnis, die aus der Gemeinschaft mit den anderen kommt. Ich möchte euch gerne noch eine Psalmstelle vorlesen, die mir da sehr gut gefallen hat, die in Bezug auf die Selbsterkenntnis zu lesen ist. Das ist Psalm 15, Vers 14. Das Herz des Verständigen trachtet nach Erkenntnis, aber der Mund des Narren weidet sich an Dummheit. Es ist halt so, dass jeder immer von sich denkt, dass er den Stein der Weisen gefunden hat, ne? Und es dann schwerfällt. Es ist so, dass in der Bibel sehr viel geschrieben ist, was passiert, wenn wir einfach keine Erkenntnis vom Herrn haben. Das Herz der Verständigen, darum wandert mein Volk in der Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis, Jesaja 5,13 oder die Stelle in Hosea, die bekannt ist, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Ich habe manchmal so geungt, die mich kennen, dass unser Volk heutzutage ja nicht aus Mangel an Lehre zugrunde geht, weil Lehre haben wir sehr viel. Also an Lehre mangelt es überhaupt nie. Online alles voll. Ne? Also weiß nicht, wie viel 100 Stunden Lehre alleine auf unserer Webseite ist. Also wir gehen nicht zugrunde aus Mangel an Lehre. Aber wir gehen zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Lass davon ab, auf Online-Predigten zu hören, mein Sohn, wenn du den Worten dieser Erkenntnis doch nicht folgen willst. Psalm 19, Vers 27. Sprüche, ja, hast recht. Sprüche, au. Böse. Habe ich tatsächlich falsch geschrieben hier. Ja, copy and paste, ne? Aber egal. Die letzte Bibelstelle, wieder zurück zum Paulus, wie es angefangen hat. Eine sehr beeindruckende Geschichte, wie Paulus, der hier so ein bisschen so seine eigenen Grenzen aufgezeichnet hat in dem Korinther 13. Er sagt, also ich erkenne nur stückweise. Er sagt das auch, ich erkenne stückweise. Und erst wenn ich beim Herrn bin, werde ich alles erkennen. Das sagt unser Paulus. Und dann gibt es eine Bibelstelle, wenn wir die muss ich aufschlagen, um sie euch im Kontext zu lesen. Und zwar geht es um das, was Paulus eingetauscht hat. Ich lese mal ab Vers 7, also das ist Philipper 3, Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn willen. Um dessetwegen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. All das, was in Paulus hatte, angesehener Bürger, römischer Staatsbürger, mit Rechten bis zum Kaiser in Berufung gehen zu können, gelehrt von den damals besseren Lehrern der Zeit, also heute würde man sagen, an angesehenen Universitäten studiert, akzeptiert in den Toren, also für jemanden, der so ein bisschen so einen wissenschaftlichen Touch hatte wie der Paulus, ist es das, was man will. Bei guten Leuten ausgebildet worden, das ordentliche Diplom bekommen, von allen angesehen, ich habe es geschafft. Ich trachte das alles als Dreck, schreibt er. Ich halte alles als Dreck, um ein stückweise Erkenntnis zu bekommen. Nur ein kleines Stück. Also die Erkenntnis, das kleine Stück, was er gesehen hat, das kleine Stück, was er von Gott gesehen hat, ist für ihn so viel mehr wert gewesen. Er sagt, all das ist alles vergessen in 100 Jahren. Redet niemand mehr drüber. Das kleine Stück Erkenntnis von Gott, das ist mir es wert. Und das ist für jemand, der eben in dem Korintherbrief schreibt, ich erkenne alles nur stückweise, schon eine sehr erstaunliche Erkenntnis. Also achten wir das kleine Stückchen Puzzle nicht zu niedrig. Das kleine Stück Erkenntnis, was wir vom Herrn haben, achten wir das mal nicht zu niedrig, weil erstens, es ist ganz wertvoll für eine Menge anderer Menschen, wenn und nur wenn wir es in Gemeinschaft teilen. Und zweitens, alleine das Kleine ist schon sehr viel wert, weil Gott ist so groß, dass selbst das, was wir durch so ein kleines Fernrohr sehen, schon ganz erstaunlich ist. Ja, das war das, was ich euch mal zum Thema Erkenntnis und Selbsterkenntnis mitgeben wollte. Das Letzte, was mir noch dasteht, ist so noch ein Spruch, Vox Populi, die Sprache des Volkes. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, sagt man so in unseren Gegenden. Sich selbst zu erkennen, ist in der Tat der erste Schritt. Weil wenn ich selbst mich erkannt habe und weiß, dass mein Wissen nur Stückwerk ist, dann weiß ich, dass ich Gott wirklich brauche und dass ich meinen Nächsten auch brauche. Amen.